keine Handys dabei. Habt ihr geschaut, dass euch niemand gefolgt ist?
Guten Morgen miteinander. So oder ähnlich beginnen viele Gottesdienste heute. Heute ist der Tag, der internationale Tag der verfolgten Christen. Und ich bin also eine Botschafterin von Ihnen, beziehungsweise von Open Doors. Das ist eine christliche Hilfsorganisation, die sich speziell um die verfolgten Christen kümmert hier. Verfolgung ist ein Thema, das mich schon länger eigentlich recht beschäftigt. Es ist sehr herausfordernd und nicht gerade leichte Kost. Aber es ist auch sehr ermutigend und anspornend. Wer ist entschlossen hier, so zu leben, dass Gott geehrt wird? Wer hat Jesus im Herzen und möchte ihm nachfolgen? Ich habe Informationen für uns. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. 2. Timotheus 3,12. Wenn wir von Verfolgung sprechen, oder die Bibel von Verfolgung spricht, dann meint sie nicht einfach ein belächelt werden, ja, du mit dem Jesus oder sowas. Nein, viele Christen auf dieser Welt, heute und durch die ganzen Jahrhunderte, bei denen geht es zum Teil um Kopf und Kragen. Sie werden verstoßen, sie werden gemieden und so weiter. Aber vorneweg und betonen möchte ich, die Tatsache ist, dass keine Verfolgung die Gemeinde Jesu auslöschen kann. Noch nie hat es eine Verfolgung geschafft. Eigentlich passiert sogar genau das Gegenteil. Gemeinden wachsen extrem unter Verfolgung. Das sehen wir zum Beispiel in China, eine kleine Erinnerung. Als die kommunistische Partei 1949 die Herrschaft in China übernahm, gab es damals nach etwa 150 Jahren Missionseinsatz ungefähr 1 Million Christen. 1949. Dann setzte die Verfolgung ein und die Gemeinde wurde extrem verstreut und eben verfolgt. Und seither wächst die Gemeinde Jesu jährlich um circa 1 Million Christen, über 1 Million Christen. Und zwar unter den härtesten Voraussetzungen. Gott lässt sich einfach nicht stoppen. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass das Feuer aufs Opfer fällt. Nun haben die Chinesen allerdings eine schreckliche Strategie entwickelt. Sie sind daran, die Bibel umzuschreiben. Mittlerweile ist es sogar leider so, dass man die Bibel-App nicht mehr runterladen kann. Beten wir, dass das Ganze ein richtiger Flop wird. Wegen der digitalen Überwachung haben sich viele Pastoren entschieden, ein Leben ohne Handy zu leben. In China, wo alles übers Handy läuft, einkaufen und so weiter, es ist für sie extrem schwierig. Und wegen des wachsenden Druckes auf die Gemeinden vom Staat her sind viele Kirchen wieder zurückgegangen in das vordigitale Zeitalter. Sie treffen sich versteckt irgendwo, keine Handys, nicht virtuell. Sie müssen zum Teil Stunden laufen, um irgendwo in sich in Höhlen zu treffen. Aber sie sagen, das lohnt sich, wir bleiben dran. Sie haben erkannt, dass man nur gemeinsam stark ist und gemeinsam wachsen kann. Jesus hat verheißen, der Knecht ist nicht größer als ein Herr. Sein Herr, haben Sie mich verfolgt, werden Sie auch euch verfolgen. Johannes 15,20. Und Petrus schrieb, meine lieben Freunde, verwundert euch nicht über die Hitze der Verfolgung, die über euch hereingebrochen ist. Das stellt für euch eine Bewährungsprobe dar. Denkt nicht, dass das etwas völlig Ungewöhnliches wäre. 1. Petrus 4,20. Das sind ja nicht gerade Lieblingsverse, die wir uns ausdrucken und ins Wohnzimmer hängen, oder? Wir verdrängen Verfolgung lieber. Dabei ist das eigentlich etwas Normales gemäß der Bibel. Christen wurden verfolgt, seit es Christen gibt, und sogar Christus wurde ja verfolgt, oder? Kürzlich war ich am Open Doors Tag und da habe ich viel Ermutigendes und auch Herausforderndes gehört. Und da hat zum Beispiel, haben sie von einem Pastor berichtet, der gesagt hat, jetzt ist es bei uns einfacher geworden, Jesus nachzufolgen. Die Verfolgung hat nachgelassen. Aber wir beten, dass es wieder kommt, weil die Kirche, die Christen sind lau geworden. Krass, oder? Jesus hat gesagt, wir haben es vorhin schon gelesen, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Aha, wo sind wir jetzt da? Nein. Ja genau, werden sie mich verfolgen. Tust du mal recht. Und er sagt auch, warum er das gesagt hat. Ich sage euch dies, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Das Wissen über Verfolgung soll uns also fit machen, wenn dann die Verfolgung da wäre. In Apostelgeschichte 14, 22 lesen wir eine sehr interessante Aussage oder Beschreibung, wie Paulus und seine Mitstreiter die neuen Jünger Jesu ermutigten. Dort heißt es, sie erinnerten sich noch einmal daran, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Eine andere Übersetzung sagt, dass wir durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes kommen werden. Wie bitte? Das soll eine Ermutigung sein für neubekehrte Christen. Ja, es wird ein bisschen schwierig. Also nur, dass es ganz klar ist. In den Himmel kommen wir ohne Bedrängnis, ohne Not. Einzig und allein, weil wir an Jesus glauben. Der Weg in den Himmel ist total easy. Aber der Weg dorthin, der ist nicht immer einfach. Wie es so schön heißt, die Erlösung ist gratis, aber die Nachfolge hat ihren Preis. Ich glaube, wir verwechseln das oftmals hier in unseren Breitengraden, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, euch Leben in Fülle zu geben. Wir denken, das ist ein einfaches, schönes Leben. Einfach so alles fällt einem in den Schoß. Wie wäre es, wenn Leben in Fülle bedeuten würde, das Kreuz auf sich zu nehmen? Jesus nachzufolgen. Ein Leben der totalen Hingabe, so wie er es uns vorgelebt hat. Ich glaube, es ist möglich, von Gott dermaßen erfüllt und beflügelt zu sein, dass die Umstände eben gar nicht mehr so wichtig sind. Dass es nicht mehr so zählt, was wir machen müssen quasi oder erleiden müssen, sondern dass wir von Jesus einfach erfüllt sind. Die Freude, zum Reich Gottes zu gehören und ihn als besten Freund zur Seite zu haben, das macht uns glücklich. Und ich denke, das macht auch unsere Geschwister glücklich. Und Jesus hat ja selber auch gesagt, dass da eine Art Glücklichsein drauf liegt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun? Denn ihnen gehört das Himmelreich, Matthäus 5,10. Und auch Petrus fährt in dieser Linie fort. Meine lieben Freunde, wir haben es schon gelesen, verwundert euch nicht über die Hitze der Verfolgung, die bei euch hereingebrochen ist. Das stellt für euch eine Bewährungsprobe dar. Denkt nicht, dass das etwas völlig Ungewöhnliches ist und jetzt kommt. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. 1. Petrus 4, 12 und 13. Und auch Jakobus, dessen Brief wir eigentlich in der aktuellen Predigtserie etwas genauer betrachten, schreibt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Jakobus 1, 2 bis 4a. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an das Poem oder so, das ich mal vorgelesen habe von dem Iraner, der schon Jahre im Gefängnis ist. habe es jetzt nicht nochmal alles aufgeschrieben. Könnt ihr euch erinnern, hat gesagt, meine Wüste ist so trocken, dass meine Tränen weg sind, bevor sie den Boden erreichen. Aber ich lehne an meinen Freund Jesus an und er ist wie eine Oase für mich. Ich denke, die Beziehung mit Jesus, die lässt uns wirklich stark werden in solchen schwierigen Herausforderungen. Aber es ist wohl nicht, oder es ist nicht, die Mehrheit der verfolgten Christen, die das so einfach als Grund der Freude nehmen. Ich finde das total normal. Wenn ich da jeweils die Berichte lese, denke ich, Mann, wie kann man das überhaupt aushalten und an Jesus dranbleiben? Das ist so furchtbar zum Teil. Und er lässt ja das nicht nur zu, er ist auch der Grund, warum das geschieht. Also nicht der Urheber, nicht der Täter. Aber weil sie eben an ihm dranbleiben, müssen sie solche Dinge erleiden. Da gibt es Kinder, die vor dem Haus mit heißem Wasser verbrannt werden, nur weil ihre Eltern Christen sind. Häuser, die niedergebrannt werden von Christen, wenn sie im Gottesdienst sind, zurückkommen, steht nichts mehr. Es gibt Christen, die werden aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen, dürfen kein Trinkwasser haben, nur weil sie Jesus nachfolgen. Von den furchtbaren Folterarten möchte ich gar nicht reden. Oder Christen, die in Arbeitslagern sind in Nordkorea, die von morgen früh bis am Abend spät schuften müssen, knapp ernährt werden, nur weil sie an Jesus dranbleiben. Aber das Erstaunliche, sie bleiben an Jesus dran, weil sie Leben erlebt. Und es lohnt sich trotz allem und sogar dort baut Gott sie eine Gemeinde. Sogar dort gibt es Hauskreise in diesen Arbeitslagern. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Aber auch dort ist Gott gegenwärtig. John Doyle, ein Missionar, Autor und Kenner der Verfolgung, wurde gefragt, wie machen das die Christen dort? Und er hat ihnen geantwortet, sie machen das, weil sie bereits gestorben sind. Sie sterben täglich und leben nicht mehr für sich, sondern alleine für Jesus. Und auch das hat der Paulus gesagt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2,20. Ich denke, das ist der Punkt, der mir seine Liebe erwiesen hat. Wenn wir diese Liebe, diese unglaubliche Liebe erfassen, diese Opferbereitschaft, dass Jesus alles für uns hingegeben hat, dann können wir das auch ertragen. Ich glaube, jetzt, wo wir hier so gemütlich leben als Christen, ist es wichtig, dass wir jetzt schon einfach unser Leben voll hingeben, diesem Jesus mit Haut und Kraut nachfolgen. Wie sollen wir mal bestehen, wenn dann die Verfolgung vielleicht auch mal zu uns kommt? Wenn wir jetzt schon nicht bereit sind, für Jesus gewisse Opfer zu bringen, wie sollen wir es dann sein? Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns. Für mich ist das auch eine Herausforderung. Immer wieder. Was heißt denn hingebungsvoll und opferbereit zu leben? Es könnte bedeuten, dass ich mir jeden Tag wirklich Zeit nehme, diesem Jesus zu begegnen. Zeit nehme, wo ich einfach nur für ihn da sein will und ihn näher kennenlernen, näher an sein Herz kommen kann. Es könnte bedeuten, dass ich meine persönlichen Interessen hinter die Interessen seines Reiches stelle. Dass ich eben Zeit freigebe für einen Dienst oder weiß ich was. Dass ich einfach mein Leben hingebe, diesem wunderbaren König zu dienen. Ein vietnamesischer Pastor hat gesagt, Leiden ist nicht das Schlimmste, was uns geschehen kann. Ungehorsam ist es. Krasse Aussage. Ich denke, wir da hier nehmen das viel lockerer. Ja, Jesus vergibt ja auch alles. Macht er auch. Aber ein bisschen mehr Leid, weniger Leidensscheuheit würde uns nicht schaden. Lieber gehorsam zu sein, als besser zu leiden, als ungehorsam zu sein, ist nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Ich leide nicht gerne und niemand von euch leidet wahrscheinlich gerne. Und trotzdem liegt eine Kraft darin, Gott gehorsam zu sein, ihm nachzufolgen, ihm alles zu geben. Am Open Doors Tag war auch ein kolumbianisches Ehepaar da, die eine Gemeinde in Kolumbien leiten. Der Mann hat schon mehrere Morddrohungen bekommen und wurde dadurch entmutigt. Immerhin waren 43 Pastoren vor, also sind 43 Pastoren vor ihm schon umgebracht worden. Ist ja nicht gerade so eine tolle Ermutigung, oder? Ich stehe meinen Mann und bekomme auch immer wieder Morddrohungen. Und er war so entmutigt, dass er gedacht hat, ich höre auf. Ich mache das nicht mehr. Wisst ihr, was hat seine Frau zu ihm gesagt? Ich bin lieber die Witwe eines mutigen Pastors als die Frau eines Feiglings. Ich glaube nicht, dass ich das sagen könnte. Ich finde das extrem stark. Nach ein paar Jahren, also jetzt, haben sie erlebt, wie Tausende von Paramilitärs ihre Waffen gegen Bibeln getauscht haben. Gott belohnt Treue und das Feuer fällt eben wirklich aufs Opfer, wenn wir hingegeben bleiben. Die Bibel ist sowieso für in der verfolgten Kirche ein wichtiger Teil. Weil sie gerade die Bibel nicht so haben wie wir, jeder von uns hat vielleicht 5 Exemplare zu Hause, sie müssen sie sich teilen, bekommen zum Teil nur eine Seite, lernen auswendig, was sie können. Ich denke, uns würde es auch nicht schaden, ein bisschen mehr Bibelwissen zu haben. Oder sogar Verse auswendig zu kennen, wie zum Beispiel der Römer 8, 18, wo es heißt, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Wenn wir von der Herrlichkeit wissen, die einmal auf uns wartet, dann nehmen wir allfällige Leiden hier in der Gegenwart viel einfacher in Kauf. Paulus, der Missionar per se, wurde 5-mal mit 39 Hieben geschlagen. 3-mal wurde er ausgepeitscht, 3-mal erlitt er Schiffbruch auf Missionsreisen. Wohlgemerkt, für Gott unterwegs litt er 3-mal Schiffbruch. Und dabei trieb er nächtelang auf hoher See. Er duldete Mühsal, Plage, durchwachte Nächte. Er trug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Alles nachzulesen in 2. Korinther 11, 24 bis 27. Und er schrieb an seine Freundin Korinth: Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Vom Leben des Auferstandenen, der hier drin lebt. Und dann im gleichen Brief schreibt er noch: Die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, ist eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Eine kleine Erinnerung: Auspeitschen, Steinigen, Schiffbruch, Hunger, Durst, Kälte, Blöße. ist eine kleine Last. Im Vergleich zu der unvorstellbaren Herrlichkeit, die wir einmal erleben werden. Unser Leben hier ist wie ein Tropfen im Vergleich mit dem Ozean der Ewigkeit. Da bleibt die Frage, in was investieren wir? In den Tropfen oder in den Ozean? Diesen Blick auf die Ewigkeit, den dürfen wir nie verlieren. Wir sind hier nur auf der Durchreise und eine wunderbare Herrlichkeit wartet auf uns. Eine bleibende Stätte. Und ich denke, darin sind die verfolgten Christen uns um einiges voraus. Wir machen es uns hier sehr gemütlich, oder? Vielleicht ist es gerade das Problem, dass es wir hier zu gemütlich haben. Und deswegen den Blick auf die Ewigkeit verlieren. Vielleicht braucht es ein gewisser Druck, dass wir mehr nach oben schauen. Deswegen finde ich es auch so nötig, dass wir unseren Blick immer wieder über den Tellerrand hinweg richten. Der Schreiber des Hebräerbriefs ruft uns auf, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem Schmerzen zugefügt werden. Hebräer 13,3. Uns fällt das eben nicht so leicht, weil wir in einer ganz anderen Welt leben. Aber stell dir mal bildlich vor, du oder deine Kinder oder deine Familie wird ausgestoßen. Mehr als nur gemobbt. Vertrieben. Kannst nicht arbeiten, nur weil du Christ bist. Und das Schlimme finde ich dabei, dass sie ja oftmals wirklich total alleine sind. Weil gerade auch die Freunde oder die Familie oft zu den Tätern gehören. Sie wissen nicht, wem sie noch vertrauen können. Außer einem natürlich. Jesus. Auf ihn ist hundertprozentig Verlass. Jesus hat zwar gesagt, dass er seine Jünger wie Schafe unter Wölfe schickt. Wir sind ja lieber wie Wölfe unter Schafen, oder? Und benehmen uns manchmal auch so. Aber Jesus hat gesagt, er schickt uns wie Schafe unter Wölfe. Das ist nicht gerade ein gutes Bewerbungskriterium für eine Stelle als Schafhirte, oder? Ja, ich bin ein guter Hirte, ich schicke meine Schafe unter die Wölfe. Hallo? Aber es ist derselbe Hirte, der gesagt hat, im Angesicht meiner Feinde deck ich dir den Tisch. Dein Becher wird überfließen. Er ist der, der gesagt hat, ich bin immer bei dir. Mein Stecken und Stab, die werden dich trösten. Und du wirst immer bei mir sein. Ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen Blick auf diesen guten Hirten haben, auch wenn wir gerade beten für die verfolgten Christen. So wichtig, dass wir für sie einstehen, dass sie erkennen, gibt es eben diesen gefüllten Becher, da gibt es eben diesen gedeckten Tisch. Je mehr ich mit unseren verfolgten Geschwistern mich beschäftige, desto mehr kann ich auch mit ihnen fühlen. Jürg und ich folgen diesem Gebetskalender, wo es jeden Tag ein kleiner jemand vorgestellt wird, für den man betet. Und da habe ich schon gesagt, ist manchmal wirklich krass, was die erleben. Aber das gibt eine innere Verbundenheit und auch eine Dankbarkeit, wie gut es uns geht. Und manchmal, wenn ich dann denke, mir schaffen viel zu viel und ich mag nicht mehr und so, denke ich, hallo? Bist du ein völliges Weichei? Also ich muss denen immer mal wieder Buße tun. Und sagen, Jesus, wo ist meine Hingabe, wo ist mein Feuer? Hey, wenn ich lese, was die machen da. Heute zum Beispiel ist Vijay Dhran, ist ein Christ mit hinduistischem Hintergrund aus Indien. Er wurde schon in jungen Jahren alkoholsüchtig und hat war natürlich mit allen Konsequenzen, ein schlechtes Leben gehabt in dem Sinn. Dann hat er sich bekehrt, wurde frei und hat sofort angefangen zu evangelisieren. Und anstatt seine Familie, dass sich seine Familie und Freunde gefreut hätten, haben sie ihn eben verfolgt. Die Behörden auch, die fanden das nicht so cool. Er hat eine Gemeinde gebaut und die haben gesagt, nein, hier gibt es keinen Platz für euch. Weg mit euch. Sie mussten flüchten aus dem Dorf. Und er wurde auch sehr entmutigt. Und dann hat er gesagt, aber dann erinnerte ich mich daran, dass Verfolgung Teil unseres geistlichen Weges ist. Und dass wir durch solche Prüfungen gehen müssen, um das Reich Gottes zu bauen. Open Doors hat nun Vijay einen Mikrokredit ermöglicht. Jetzt hat er seinen eigenen kleinen Lebensmittelladen und kann so ohne die anderen für sich und seine Familie sorgen. Und er ist total ermutigt und setzt sich noch mehr für den Herrn ein. Er ist einer von denen, die überwinden. Einer von denen, die total herausgefordert sind, aber dranbleiben an diesem Jesus und erleben, dass der Herr treu ist. Er ist einer von rund 360 Millionen Christen, die heute verfolgt werden wegen ihres Glaubens. Open Doors veröffentlicht jedes Jahr einen Weltverfolgungsindex. Super. Das ist eine unrühmliche Rangliste mit den Ländern der 50 schlimmsten Ländern, in denen Christen am stärksten Verfolgung und Diskriminierung erleben. In den letzten Jahren hat überall Verfolgung zugenommen und seit 1993 hat sich die Zahl der Länder verdoppelt. Also auch das ein Zeichen der Zeit. Und stellt sich natürlich nach all dem Gehörten die Frage, ja, was können wir tun? Was können wir tun? Wir können beten. Wir können Anteil nehmen. Wir können informieren. Deswegen gibt es ja auch so einen Sonntag der verfolgten Christen, wo informiert wird. Hey, da gibt es Leute, die wegen ihrem Glauben diskriminiert werden. Und wie gesagt, wir können beten für Länder und Geschwister. Ich glaube, Gebet ist das Allerwichtigste. Ich habe immer wieder gelesen, dass Leute im Gefängnis einfach gespürt haben, für mich wird gebetet, ich bin nicht alleine. Unser Gebet wirkt etwas. Außerdem glaube ich auch, dass Gebet uns gut tut, wenn wir eben für die verfolgten Christen beten, weil wir uns dann mit ihnen auseinandersetzen. Dann können wir ihnen schreiben. Open Doors, wenn ihr auf diese Homepage geht, hat es so eine Unterrubrik, Briefe schreiben, da hat es schon auch so zum Teil vorgefertigte Sätze. Kann man das schreiben und dann ihnen schicken und sie schicken Postkarten oder so ins Gefängnis oder den Christen. Und ich habe ein Zeugnis gelesen, da wurde ein Christ dann freigelassen, nach weiß ich nicht wie lange Haft. Und da hat der Wärter zu ihm gesagt, weißt du, was mich beeindruckt hat? Du hast Briefe von überall auf der Welt bekommen. Das hat mich sehr beeindruckt. Hey, selbst wenn die Christen die Briefe nicht bekommen würden, es macht etwas. Und es zeigt, wie schön das ist, zur weltweiten Familie Gottes zu gehören. Dass wir aneinander Anteil nehmen. Und natürlich können wir Projekte unterstützen. Open Doors macht zum Beispiel auch Traumaseminare oder informiert Christen vor Ort über ihre Rechte. Weil auch Christen haben Rechte, oder? Menschenrechte gelten für alle. Und manchmal können sie sich auch in einem gewissen Sinn wehren. Und es ist so wichtig, dass wir da mithelfen, Gottes Reich zu bauen, auch in diesen Aspekten. Ich habe mir gedacht, wir könnten doch jetzt gerade beten auch noch. Ich denke, es macht Sinn, nach dem Gehörten nicht einfach nach Hause zu gehen und Kuchen essen, sondern jetzt wir im Moment einstehen und wirklich an unsere Geschwister denken und für sie beten wollen und sie vor den Thron Gottes bringen. Jetzt, in dem Moment, wird jemand gefoltert. Jetzt, in dem Moment, nur weil er an Jesus dranbleibt. Das ist furchtbar. Beten wir, dass Jesus ihnen begegnet. Beten wir speziell für auch Kinder. Das ist mir extrem ein Anliegen, auch Kinder. Mädchen werden zwangsverheiratet. Christliche Mädchen mit irgendwelchen Moslem-Großvätern leben ein Leben als Dienstboten, nur weil sie Christen sind. Aber auch da hilft Open Doors immer wieder, kann Mädchen freikaufen. Beten wir für diese Kinder, die ja selber noch Kinder sind, die ja das selber gar nicht verstehen. Aber Gott kann es ihnen doch irgendwie verständlich machen. Beten wir für Witwen und Waisen? Beten wir ganz speziell auch für Pastoren, die ja ganz speziell die Zielscheibe der Verfolgung auch sind? Und sie müssen ja gleichzeitig ihre Schäfchen auch noch immer wieder ermutigen und bei Stange halten. Und beten wir für die Verfolger? Immer wieder gibt es da auch gewaltige Zeugnisse, wie von Saulus zu Paulus wurde. Wie Leute einfach gesehen haben, hallo, die leiden so, aber sie können vergeben, sie bleiben dran an diesem Jesus, da muss doch irgendetwas dahinter sein. Das ist nicht mehr menschlich, das ist übernatürlich. Und genau so ist unser Gott. Beten wir für die Christen in Nordkorea im Arbeitslager. Hey, die nicht wissen, ob sie jemals wieder rauskommen, solange sie bei Jesus bleiben. Und sie bleiben bei Jesus und sie erleben Jesus. Ich würde meinen, wir stehen alle zusammen auf. Wir beten alle Gott gemeinsam, schreien zum Himmel. Einfach in deinen Worten, bring das, was dir jetzt als Anliegen gekommen ist, was auch immer, für welche Situation. Und dann wird dann Sabin den Gottesdienst, also ich bete dann am Schluss nochmal und dann wird dann Sabin abschließen. Oh Jesus, Herr, wir beten wirklich, dass du einfach kommst mit deinem Geist, dass du sie Menschen beflügelst, dass du ihnen gibst, was sie brauchst, Herr, dass du sie stärkst an Liebe, Seele und Geist, Herr, dass du die Tröster schickst, Herr, dass du ihnen einfach hilfst und sie spüren, dass sie nicht allein sind. Dass du der gute Hirte bei ihnen bist, dass du der gute Hirte ihnen zur Seite stehst, ihre Becher überfließen lässt. Herr. Oh, hilf, dass sie nicht so die Schmerzen erst spüren müssen, jetzt Jesus. Hilf, dass einfach der Schmerzlevel abgesetzt wird und sie schmerzimmun sind. Herr, dass sie einfach auch die Einsamkeit nicht so spüren, Jesus. Dass sie Hoffnung schöpfen, dass sie sich zusammenschliessen, Herr, dass sie immer wieder einander ermutigen können. Jesus, danke, dass du einfach mächtig wirken tust, dass du gegenwärtig bist und dass du auch die Regierungen einfach anrührst. Und Herr, schenkst, dass wirklich dein Geist einfach neue Dimensionen schafft. Ich preise dich für das, was du tust im Iran. Ich preise dich für das, was du tust in Nordkorea, in China, Herr. Oh, Jesus, danke, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du mächtig, mächtig wirken tust, Herr. Halleluja. Jesus, und so danke ich dir einfach, dass du treu und gütig bist und niemanden über die Maßen in Versuchung geraten lässt, sondern immer wieder einen Ausweg schaffst. Danke, Jesus, dass du gegenwärtig bist, überall dort, wo die Not am größten ist. Danke, dass du dich nicht aufhalten lässt, sondern deine Gemeinde baust. Jesus, und danke, dass du einfach ein lebendiger Gott bist, der Schmerzen wegnehmen kann. Herr, jetzt, wenn sie gefoltert werden, lass sie einfach die Schmerzen nicht spüren. Lass sie einfach dich und deine Herrlichkeit sehen. Jesus, Kinder, die verschleppt wurden oder zwangsverheiratet wurden, lass sie dich erleben, Jesus. Lass sie spüren, wie du ihnen näher bist, als Mutter oder Vater es je sein könnten. Nimm sie in deine liebevollen Arme und stärk sie und tu ihnen wohl, Jesus. Oh, wir beten einfach, dass dein Reich kommt und du dich verherrlichen kannst. Und hilf auch uns, dass wir einfach hingegeben leben, Herr. Herr, dass wir uns noch mehr dir verschreiben und dich einfach verherrlichen in unserem Leben, dass du auch hier noch Größeres wirken kannst. Jesus, wir wollen, dass dein Reich kommt, dein Wille geschieht und du zu Ehren kommst. Darum geht es in unserem Leben und mit diesem Ziel wollen wir uns immer wieder mehr und mehr hingeben. Du bist wunderbar und du bist würdig, Jesus. Herr, du schuldest uns gar nichts und wir schulden dir alles. Und wir geben dir alles, was wir haben und sind. Und sagen, du sollst gross rauskommen, Jesus. Weil du einfach so würdig bist, Jesus. So würdig, Herr. Du hast alles gegeben für uns und wir wollen alles geben für dich. Lob und Dank sei dir. Amen. Amen.